Ein kleiner Disclaimer am Anfang. In dieser Podcast-Folge geht es um Angststörungen. Wer mit diesem Thema nicht umgehen kann, der sollte lieber wegschalten. Aber es ist wichtig anzumerken, dass wir keine professionellen Ärzte sind und nur Fakten zusammengesammelt haben. Viel Spaß!
Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, aber oft nicht angesprochen wird. Die soziale Angststörung. Ich bin Charlie.
Und ich bin Luisa. Zusammen wollen wir herausfinden, was hinter dieser oft missverstandenen Störung steckt und wie sie sich anfühlt. Außerdem, wie man besser damit umgehen kann.
Fangen wir erstmal mit einer grundlegenden Frage an. Luisa, was genau ist eine soziale Angststörung?
Eine soziale Angststörung nennt man auch soziale Phobie. Eine psychische Erkrankung, bei der Betroffene eine starke Angst davor haben, in sozialen Situationen negativ bewertet oder bloßgestellt zu werden. Es geht nicht nur um Schüchternheit, sondern um eine Angst, die so stark ist, dass sie den Alltag massiv beeinträchtigen kann.
Die soziale Angststörung kann zum Beispiel schon Panik auslösen, wenn man in der Schule vor der Klasse sprechen oder sich mit anderen Leuten unterhalten muss. Manche Leute entwickeln sogar körperliche Symptome wie Zittern, Schwitzen oder Herzrasen, wenn sie nur daran denken, im Mittelpunkt zu stehen.
Das Interessante ist, dass die Angst oft nicht rational erscheint. Die Betroffenen wissen, dass die Situation objektiv oder sachlich gesehen harmlos ist. Aber das ändert nichts daran, wie sich die Angst anfühlt.
Und was bedeutet das für den Alltag? Denn bestimmt machst du dir vor jedem Gespräch Gedanken, ob du dich vielleicht blamierst oder die anderen dich komisch finden.
Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du Einladungen zu Partys ablehnst, weil du Angst hast, im Mittelpunkt zu stehen. Oder dass du dich in der Schule nicht meldest, obwohl du die Antwort weißt. Einfach aus Angst, dich zu versprechen oder etwas Falsches zu sagen.
Oder dass du in sozialen Situationen permanent überanalysierst, was du gesagt oder getan hast. War das jetzt peinlich? Habe ich zu viel geredet? Oder zu wenig? Das kann unglaublich ermüdend sein.
Wichtig ist zu wissen, eine soziale Angststörung ist behandelbar. Es gibt Therapien wie die kognitive Verhaltenstherapie, bei der man lernt, mit diesen Ängsten umzugehen. Auch Entspannungstechniken oder kleine Schritte, um sich bestimmte Situationen zu stellen, können helfen.
Ein erster Schritt kann auch sein, mit einer Vertrauensperson darüber zu reden. Es ist wichtig zu wissen, dass man nicht alleine damit ist und es auch okay ist, sich Hilfe zu suchen.
Und für Freunde und Familie gilt: Habt Geduld, verurteilt niemanden dafür, dass er oder sie nicht einfach mal locker sein kann. Es ist eine echte Herausforderung und Unterstützung kann enorm helfen.
Und das war's mit dem ersten Teil.
Im zweiten Teil werden wir euch erklären, was eine generalisierte Angststörung ist, wie sie sich anfühlt und wie sie das Leben der Betroffenen beeinflusst. Vielleicht erkennt ihr euch selbst oder jemanden aus eurem Umfeld wieder. Und falls ja, ihr seid nicht allein.
Luisa, was genau bedeutet eigentlich generalisierte Angststörung?
Bei einer generalisierten Angststörung haben Betroffene übermäßige und anhaltende Sorgen, die oft mit alltäglichen Themen wie Arbeit, Gesundheit, Finanzen oder der Familie zusammenhängen. Diese Sorgen sind viel intensiver und schwerer zu kontrollieren als normale Alltagsängste.
Und das geht über längere Zeit, oder?
Genau, mindestens 6 Monate. Und es ist nicht nur das Grübeln. Die Angst zeigt sich oft auch körperlich, durch Schlafprobleme und Muskelverspannungen, sowie Konzentrationsschwierigkeiten.
Das klingt ziemlich belastend. Es ist, als würde der Kopf ständig auf Hochtouren laufen, ohne Pause.
Ja, und das ist das Problem. Und das Schlimme, selbst wenn die Sorgen unbegründet sind, kannst du sie nicht einfach abschalten.
Eine Betroffene hat mir mal erzählt, dass sie sich selbst bei guten Nachrichten Sorgen macht. Zum Beispiel denkt sie, was, wenn es doch schief geht? Oder was, wenn ich es nicht verdient habe?
Das zeigt, wie tief die Angst sitzt. Sie beeinflusst das gesamte Leben. Ob es darum geht, Entscheidungen zu treffen, zu entspannen oder einfach den Alltag zu genießen.
Aber zum Glück ist doch eine generalisierte Angststörung behandelbar, oder?
Ja, absolut. Therapie, vor allem die kognitive Verhaltenstherapie, hilft vielen Betroffenen. Dabei lernt man, seine Gedankenmuster zu erkennen und besser mit Sorgen umzugehen. In manchen Fällen können auch Medikamente unterstützend wirken.
Und wie können Freunde oder Familie helfen?
Verständnis ist der Schlüssel. Zu sagen, mach dir keine Sorgen, hilft nicht wirklich. Stattdessen kann man aktiv zuhören, Geduld zeigen und Betroffene ermutigen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie es denn möchten. Es geht darum, da zu sein, ohne zu drängen oder die Ängste herunterzuspielen.
Oft verstehen Außenstehende nicht, dass eine generalisierte Angststörung keine Übertreibung oder Einbildung ist, sondern eine echte psychische Erkrankung.
Absolut. Und für Betroffene ist es wichtig zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Eine generalisierte Angststörung kann zwar einschüchternd sein, aber mit Unterstützung und den richtigen Ansätzen ist es möglich, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen.
Wenn ihr euch selbst in dieser Beschreibung wiederfindet, dann empfehlen wir euch, Hilfe zu suchen.
Denn niemand muss diese Last alleine tragen. Es gibt so viele Wege, um Unterstützung zu bekommen, sei es durch Therapie, Gespräche mit Vertrauenspersonen oder Selbsthilfegruppen.
Schön, dass ihr bis jetzt dran gewesen seid, denn jetzt geht es um Panikstörungen.
Panikstörungen sind viel mehr als einfach nur ein bisschen Angst oder Nervosität. Sie können das Leben von Betroffenen massiv beeinflussen. Jetzt erklären wir, was eine Panikstörung ist, wie sie sich anfühlt und welche Wege es gibt, damit umzugehen.
Luisa, was genau versteht man eigentlich unter einer Panikstörung?
Eine Panikstörung zeichnet sich durch wiederkehrende plötzliche Panikattacken aus. Das sind Episoden intensiver Angst, die aus dem Nichts kommen. Dabei fühlt es sich oft an, als sei man in akuter Lebensgefahr, obwohl es objektiv oder sachlich keine Bedrohung gibt.
Während einer Panikattacke treten oft körperliche Symptome auf, wie Herzrasen, Atemnot, Schwitzen, Zittern oder ein Gefühl von Benommenheit. Manche denken sogar, sie hätten einen Herzinfarkt oder würden ohnmächtig.
Ein weiteres Kennzeichen der Panikstörung ist, dass viele Betroffene nach einer Panikattacke Angst vor der nächsten entwickeln. Das nennt man Erwartungsangst. Dadurch können sie anfangen, bestimmte Orte oder Situationen zu vermeiden, aus Angst, dort eine Panikattacke zu bekommen.
Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, wie sich so eine Panikattacke anfühlt, weil viele Menschen das vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Luisa, kannst du Panikattacken beschreiben?
Ja, klar. Das Herz fängt an zu rasen, man kann kaum atmen und es fühlt sich so an, als würde man die Kontrolle über seinen Körper verlieren.
Das klingt wirklich überwältigend. Ich habe auch gehört, dass manche Menschen während einer Panikattacke das Gefühl haben, die Realität verschwimmt oder dass sie sich selbst fremd vorkommen.
Das stimmt, das nennt man Derealisation oder Depersonalisation.
Aber es gibt ja auch Wege, damit umzugehen, oder? Was hilft Betroffenen in solchen Momenten?
Ein wichtiger Ansatz ist die Konfrontationstherapie, bei der man lernt, sich der Angstsituation schrittweise zu stellen. Auch die kognitive Verhaltenstherapie ist hilfreich. Dabei lernt man, die Gedanken zu erkennen, die die Panik verstärken, und sie durch realistischere Einschätzungen zu ersetzen.
Was kann man während einer Panikattacke tun, um sich selbst zu beruhigen?
Atemtechniken können helfen, um den Körper zu beruhigen. Manche finden es auch hilfreich, sich selbst zu sagen, das ist nur eine Panikattacke, es ist unangenehm, aber ich bin nicht in Gefahr und es wird vorbeigehen. Es geht darum, den Körper und Geist aus der Spirale der Angst herauszuführen.
Und es kann auch hilfreich sein, sich selbst über Panikstörungen zu informieren, um besser zu verstehen, was die Betroffenen durchmachen.
Eine Panikstörung kann unglaublich beängstigend und einschränkend sein, aber sie ist behandelbar. Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein mutiger Schritt.
Wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der damit kämpft, dann ermutigen wir euch, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Niemand sollte damit allein bleiben müssen.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen.
Und denkt daran, es ist okay, nicht okay zu sein.
Schön, dass ihr hier zugehört habt. Passt bitte auf euch und eure Mitmenschen auf.
Dankeschön fürs Einschalten und willkommen zu unserem Infopodcast über Angststörungen. In dieser Folge geht es um die Diagnostik. Laut Statistiken leiden schätzungsweise 50% der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben an einer Angststörung. Das ist jeder Vierte. Aber woher weiß ich, ob ich an einer leide? Wie verläuft eine Diagnose eigentlich? Und welche Therapiemöglichkeiten habe ich zur Verfügung? Meine Interviewpartnerin kann uns diese Fragen beantworten.
Genau, ich habe ausführlich recherchiert und Experten befragt und möchte euch jetzt darüber aufklären.
Erst einmal zur Diagnostik. Worauf muss man sich da einstellen?
Eine Diagnose zu erhalten, muss einiges abgeklärt werden, wie zum Beispiel die Krankheitsgeschichte. Darunter fällt, wann die Angst angefangen hat, wie groß und wovor sie ist und wie sie sich äußert. Auch ob ähnliche Fälle schon in der Familie aufgetreten sind, spielt eine Rolle. Außerdem muss abgeklärt werden, ob Symptome wie Herzrasen nicht anderweitig ausgelöst werden. Das alles erfolgt während eines Gesprächs mit einem qualifizierten Arzt.
Interessant. Aber ab wann sollte ich zum Arzt gehen?
Man sollte sich professionelle Hilfe suchen, wenn man merkt, dass die Angst überhand nimmt und den eigenen Alltag oder zum Beispiel auch den Arbeitsalltag beeinträchtigt.
Okay, angenommen, ich habe eine Angststörung diagnostiziert bekommen. Wie geht's jetzt für mich weiter?
Nach einer erfolgreichen Diagnose wird dein Arzt dir deine bestmögliche Behandlung vorschlagen. Das kann eine Psychotherapie, eine medikamentöse Behandlung oder in schweren Fällen der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik sein. Was genau am besten klappt oder welche Medikamente und Dosierungen zum Einsatz kommen, hängt vom individuellen Krankheitsbild ab und ist von Person zu Person unterschiedlich.
Dankeschön. Ich fand unser Gespräch sehr informativ und ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern weiterhelfen. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.
Kleiner Hinweis zum Verständnis. Anamnese umfasst das Erfragen und die Aufzeichnung der Beschwerden und der Leidensgeschichte oder des Leidens des Patienten oder der Patientin. In der ersten Frage wurde dieses Wort falsch ausgesprochen. Herzlich willkommen erstmal zu unserem Interview im Rahmen unserer Projektarbeit über Angststörungen. Frau Dr. Claudia Filzer, dann starten wir mit der ersten Frage. Welche Rolle spielt die Anamnese bei der Diagnose von Angststörungen und wie gehen Sie dabei vor?
Ja, sie spielt eine sehr große Rolle, um nicht zu sagen die entscheidende, weil es ja wenig oder fast keine anderweitigen Untersuchungsmethoden gibt, um eine Angststörung anderweitig festzustellen. Das heißt also, die Anamnese ist das A und O. Und das Problem hierbei ist, wenn dem Patienten nicht selber bewusst ist, dass sie eine Angststörung haben, dann muss man sehr vorsichtig und sehr behutsam vorgehen, um die Leute nicht zu verschrecken. Denn nach wie vor ist es zumindest in Deutschland leider noch nicht so sehr üblich, dass man über psychische Probleme spricht und dass man dann auch noch zugibt, dass man nach einer Behandlung sucht oder dass man sich Hilfe sucht. Also Anamnese ist das A und O bei dieser Art der Erkrankung.
Okay, danke schön für Ihre wertvolle Antwort. Dann mache ich weiter mit der zweiten Frage. Wie unterscheiden Sie zwischen normalen Ängsten und einer behandlungsdürftigen Angststörung?
Ja, das ist mindestens genauso schwierig. Weil der Patient, eigentlich hat jeder Ängste unterschiedlicher Ausprägung. Und ob das Ganze dann eine Angststörung ist, dazu ist auch wieder eine ausführliche Anamnese notwendig, wo man dann die entsprechenden Hinweise bekommt, dass das über eine normale Angst, die eigentlich jeder Mensch hat, ob das darüber hinausgeht. Also auch hier wieder, die Anamnese ist das A und O.
Okay, dankeschön für Ihre Antwort. Jetzt folgt die dritte Frage. Inwiefern ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, zum Beispiel der Neurologie oder der Kardiologie, bei der Diagnostik von Angststörungen notwendig?
Ja, sie ist natürlich sehr notwendig bei allen Krankheitsbildern und dazu gehören die Angststörungen dazu, die man nicht mit Hilfe von bestimmten Untersuchungsmethoden, also Blutuntersuchung, EEG, EKG oder ähnlichem erfassen kann, ist es immer erforderlich, dass man erstmal die sogenannten organischen Ursachen ausschließt. Und von der Kardiologie her sind das in der Regel Rhythmusstörungen, die ausgeschlossen werden müssen. Und von Seiten der Neurologie sind es entweder entzündliche Veränderungen oder eben auch mal ein Tumor, der Ursache für eine solche Angststörung sein kann. Und das heißt, diese Krankheitsbilder müssen immer als erstes ausgeschlossen werden, bevor man dann sagt, okay, ich habe jetzt keine direkte organische Ursache gefunden, ich muss mich weiter in Richtung Angststörung bewegen, was die Diagnostik, also in dem Falle die Befragung, betrifft.
Okay, dankeschön für Ihre Antwort. Nun folgt die vierte Frage. Wie lange dauert es in der Regel, bis eine eindeutige Diagnose gestellt werden kann?
Das ist eine Frage, die muss eine Psychologe beantworten. Ich bin ja Kinderarzt, das heißt also, wenn, dann habe ich mit den organisch verursachten Erkrankungen zu tun. Wie lange eine Angststörungsdiagnostik dauert, das muss ein Psychologe beantworten.
Okay, das ist kein Problem. Ich mache einfach weiter mit der fünften Frage. Welche Bedeutung haben Familien und Lebensgeschichte bei der Beurteilung von Angststörungen?
Ja, sie haben schon eine ziemlich große Bedeutung. Zum einen
gibt es auch bei dieser Art der Erkrankungen genetisch bedingte Erkrankungen oder genetische Ursachen. Das heißt, es kommen solche Angststörungen dann eben auch familiär gehäuft vor. Und ich denke, in seltenen Fällen kann man also eventuell auch durch eine genetische Untersuchung da eine Ursache finden. Es spielen natürlich immer auch die allgemeinen Lebensumstände eine Rolle. Das heißt, wie wird in der Familie mit solchen Angststörungen, wenn die denn schon in der Familie vorliegen, wie wird damit umgegangen? Versucht man den Menschen, die davon betroffen sind, zu helfen? Versucht man das zu ignorieren? Oder aber, was macht das familiäre Umfeld, wenn eine solche Störung auftritt? Man kann das Ganze verstärken, eine solche Angststörung, durch eine entsprechende falsche Reaktion. Man kann aber auch im Familienverbund versuchen, eine solche Angststörung, zumindest zu mildern.
Okay, danke schön, dass Sie diese Antwort geteilt haben. Wie beeinflussen Komorbiditäten wie zum Beispiel Depression oder Suchterkrankungen die Diagnostik von Angststörungen?
Ja, in hohem Maße. Also gerade wenn es um eine Depression ging, da gibt es ja Formen der Depression, die mit solchen Angststörungen verbunden sind. Das heißt also, da gibt es eine große Komorbidität. Und bei Suchterkrankungen, die ja vor allem, wenn sie eben wirklich über längere Zeit schon gegangen sind, nicht selten auch zu hirnorganischen Veränderungen führen, die dann letztendlich solche Suchterkrankungen auch auslösen können. Ja, spielt eine große Rolle. Beide Formen der Erkrankungen.
Dankeschön für Ihre Antwort. Könnten Sie noch weiter erläutern, was eine Komorbidität ist?
Na, das heißt, wenn man an einer bestimmten Erkrankung, ich sage mal ein anderes Beispiel, wenn man an einer Durchblutungsstörung der Beine erkrankt ist, das heißt, dass die Füße nicht mehr ausreichend durchblutet werden, dann bekommt man sehr starke Schmerzen in den Beinen oder in den Füßen, wenn man über längere Zeit geht und ohne, dass man sich gestoßen hat oder ohne, dass man irgendeine andere Verletzung hat, einfach das eine sind die Durchblutungsstörungen und die verursachen dann eben starke Schmerzen. Also das heißt, Krankheitsbilder überlagern sich und verstärken sich gegenseitig. In seltenen Fällen kann es sicherlich auch sein, dass sich Krankheitsbilder gegenseitig abmildern, aber häufiger ist, dass sie sich gegenseitig verstärken.
Okay, dankeschön für Ihre verständliche Erklärung der Frage. Wie stellen Sie sicher, dass körperliche Ursachen, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, als Ursache für Angst ausgeschlossen werden?
Nee, das hatte ich ja schon beantwortet. Bevor man sagt, es ist eine Angststörung, ist es immer erforderlich, eine organische Ursache auszuschließen. Da gibt es die kardialen Ursachen, da gibt es die neurologischen Ursachen und ja, auch eine Schilddrüsenerkrankung, eine Schilddrüsenunterfunktion oder aber auch mal eine Schilddrüsenüberfunktion, eine Schilddrüsenentzündung, die können letztendlich auch mal zu solchen Angststörungen führen. Also die organische Diagnostik muss immer erfolgen, bevor man sich auf die Therapie einer Angststörung begibt, die dann eben ja doch eine psychologische Natur ist im Wesentlichen.
Okay, danke schön. Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Diagnosestellung, wenn Patienten oder Patientinnen ihre Symptome nicht klar beschreiben können?
Dazu ist eben auch wieder eine ausführliche Anamnese erforderlich, weil die wenigsten Patienten kommen und sagen selbst, sie haben eine Angststörung, sondern sie sagen, mir geht es nicht gut. Entweder ich habe Schlafstörung oder aber ich bin nicht belastbar auf Arbeit oder aber ich bin vermehrt gereizt oder je nachdem. Sie können also eher selten selbst von sich sagen, dass sie eine Angststörung haben, sondern diese manifestiert sich eben durch andere, häufig durch andere Symptome. Und das ist das muss man durch eine umfangreiche Anamnese erfragen, wann diese Probleme, die man da hat, auftreten, wodurch sie ausgelöst werden oder wodurch sie verstärkt werden. Also auch hier wieder ist die Anamnese das A und O.
Dankeschön. Wie gehen Sie mit Patientinnen oder Patienten um, die ihre Ängste aufgrund von Stigmatisierung verbergen?
Na, das ist ein großes Problem. In Deutschland, hatte ich ja auch schon am Anfang erwähnt, in Deutschland ist es leider Gottes nach wie vor nicht Usus, dass man öffentlich sagt, dass jemand psychische Probleme hat, sondern das wird eher verschwiegen, wird versteckt. Das ist also dann etwas, was für die Patienten eigentlich dahingehend schlimm ist, weil sich die Beschwerden oder diese psychischen Beschwerden, die sie haben, diese Angststörung, sich eher noch verstärkt, weil ihnen letztendlich eben nicht geholfen wird.
Dankeschön. Wie erkennen Sie verdeckte Angststörungen, die sich primär durch körperliche Symptome zeigen?
Ja, das ist eben das ganz Schwierige. Es gehört, bevor man etwas als Angststörung bezeichnet und dahingehend therapiert, immer eine umfangreiche Diagnostik dazu, um organische Ursachen auszuschließen. Das heißt also, das allererste muss eigentlich immer sein, eine organische Diagnostik, ehe man sagen kann, okay, wir haben ja an den Organen, die wir untersucht haben, keine Ursachen gefunden, alles war in Ordnung gewesen. Das heißt, diese Probleme, die der Mensch hat, sind ganz offensichtlich psychischer Natur. Und dann muss man eine entsprechende Behandlung einleiten, die dann eben auch durch den Psychologen gemacht werden muss. Und was wichtig ist in solchen Fällen, solche Angststörungen können eben auch von außen herangetragen werden. Also das sind diese ganze große dunkle Topf der Missbrauchsfälle, die zu erheblichen Angststörungen führen können. Und das muss man dann wirklich auch entsprechend erfragen oder mit entsprechenden Fragen herausbekommen, dass so etwas vorliegt. Denn ganz häufig ist es so, dass die Patienten das selber nicht als erstes sagen und zum Teil auch gar nicht erkennen, dass das eigentlich die Ursache dafür ist.
Okay, danke schön für Ihre wertvolle Antwort. Welche diagnostischen Fortschritte wünschen Sie sich in den nächsten Jahren, um PatientInnen noch besser helfen zu können?
Wir haben eine Untersuchungsmethode, wo man zweifelsfrei sagen kann, das ist organischer Natur oder aber das ist eine psychosomatische Erkrankung. Die gibt es nach wie vor nicht, deswegen ist die Anamnese ja so unglaublich wichtig.
Dankeschön für Ihre Antwort. Welche spezifischen Phobien gibt es?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Eine sehr bekannte und auch verbreitete ist die Klaustrophobie, das heißt eine Angst vor engen Räumen. Also diese Patienten können beispielsweise nicht Fahrstuhl fahren. Es gibt Angst, eine Chinophobie, Angst vor Schnee, eine Keurophobie, Angst vor Klonen, also Clowns, die im Zirkus auftreten oder irgendwo anders. Es gibt Angst vor metallischen Gegenständen, es gibt Angst vor Regen. Es gibt kaum etwas, wogegen man nicht eine Angststörung entwickeln kann. Also das ist ganz, 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 ganz breit gefächert. Es gibt Angst vor Schmutz. Diese Patienten zum Beispiel, die neigen dazu, sich unentwegt zu waschen.
Dankeschön für die Antwort. Ich fand die sehr interessant. Welche Angststörungen treten am häufigsten in einer klinischen Praxis auf und gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen?
Auch hier die Frage kann ich nicht schlüssig beantworten. Ich kann nur die Kinderseite beantworten. Bei Kindern tritt sehr häufig die Angst vor engen Räumen oder vor Dunkelheit auf. Also es sind Kinder, die können nicht im Dunkeln einschlafen oder wollen nicht im Dunkeln einschlafen. Und bei Kindern ist auch sehr häufig die Angst, allein zu sein, verlassen zu werden. Das heißt, sie haben eine extreme Bindung an die Eltern, die dann aber eben auch schon übertrieben ist, weil sie praktisch die Eltern überhaupt nicht loslassen. Also das sind die Phobien, die bei kleinen, oder was heißt Phobien, das sind Angststörungen, die bei kleinen Kindern auftreten. Wenn die Kinder dann älter sind, dann ist es also häufig eine Angststörung, dass man von seinen Freunden nicht richtig akzeptiert wird, dass man seinen Freunden nicht gefällt und dass man also meint, man wäre zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn und dass das dann zu einer psychischen Störung bei demjenigen führt, weil er also irgendeinem Ideal oder Idol versucht, sich anzugleichen, was in den seltensten Fällen gelingt. Also das ist altersabhängig. Ältere Leute, Erwachsene haben sicher auch mal Phobien, was ihre Existenz betrifft. Also verdiene ich genug, um mich selbst und meine Familie zu ernähren? Oder aber mache ich alles richtig, dass mein Chef zufrieden ist? Also das sind dann sicher anders gelagerte. Und ich denke, auch bei den Erwachsenen sind die sogenannten gesundheitlichen Angststörungen, Angst an Krebs zu erkranken, Angst an einer kardiovaskulären, also an einer Herzerkrankung zu erkranken, die nehmen dann in dem Alter zu.
Dankeschön für Ihre Antwort. Wie spielt die Genetik eine Rolle bei den unterschiedlichen Arten von Angststörungen?
Die spielt eine Rolle. Es gibt also inzwischen eine sehr, sehr gute genetische Untersuchung, die auf alles Mögliche untersuchen können.
Okay, ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Wie unterscheiden sich die Auslöser für Angststörungen bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen?
Kinder haben Angst, andere Ängste als Erwachsene. Kinder werden nie Angst vor Krebserkrankungen haben oder vor kardiovaskulären Erkrankungen, weil das kennen sie gar nicht. Kinder haben Verlustängste, Eltern zu verlieren, ihre Geschwister zu verlieren. Kinder haben Angst vor Dunkelheit, vor engen Räumen oder vor dunklen Räumen. Das ist also, was im Kindesalter überwiegt. Bei Erwachsenen ist das dann natürlich wesentlich breiter gefächert. Und dann kommen vor allem auch diese gesundheitlichen Phobien dazu.
Gibt es Störungen, die in bestimmten Gesellschaften oder Regionen häufiger vorkommen?
Das könnte sein, ja. Weil die soziologischen und die kulturellen, sagen wir mal, Lebensarten oder Lebensweisen, die unterscheiden sich ja, die unterscheiden sich innerhalb schon eines Landes, geschweige denn auch in, sagen wir mal, in anderen Ländern. Also es gibt erhebliche Unterschiede, sagen wir mal, in der arabischen Welt, wenn man da das Frauenbild betrachtet im Vergleich zu Deutschland und dass daraus Phobien entstehen oder Angststörungen entstehen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dass die auch andere sind, aufgrund ihrer Lebensweise, die ja größtenteils auch aufgezwungen ist in den arabischen Ländern, als Verschleierung beispielsweise, dass man nicht aus dem Haus gehen darf ohne eine männliche Begleitung und so weiter und so fort, dass das auch andere Phobien auslösen kann als beispielsweise in Deutschland.
Dankeschön, Frau Dr. Felzer, für diese interessante Antwort. Inwieweit spielt gesellschaftlicher Druck wie etwa soziale Medien eine Rolle bei der Entstehung sozialer Angststörungen?
Ja, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, denn durch die sozialen Medien können zum einen, wenn man immer, sagen wir mal, vorgeführt bekommt, wie gut und wie erfolgreich jemand anderes ist, dann hat man die Vorstellung, dass man mindestens genauso gut sein möchte. Und teilweise ist es so, dass das, was da dargestellt wurde in den sozialen Medien, eben nicht der Wahrheit entspricht. Und dass man dann im Prinzip einem schönen Schein hinterher läuft, versucht, das auch zu erreichen. Und wenn man merkt, dass man das nicht erreicht, dass man dann einfach eine Angststörung entwickeln kann, weil man aufgrund der Tatsache, dass man nicht so perfekt ist und das nicht so gut kann wie der oder die andere, dass man da nicht mehr so anerkannt ist in der Gesellschaft oder im Freundeskreis oder je nachdem. Also spielen mit Sicherheit eine Rolle. Und die Entwicklung einer solchen Angststörung wird ja dann häufig auch von der Person oder den Personen, die diese in den sozialen Medien sich als perfekt darstellen, häufig noch geschürt und unterstützt und bestärkt. Also ja, soziale Medien spielen mit Sicherheit eine große Rolle.
Okay, danke schön. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Und zwar, was ist der ICD-10, also International Classification of Disease?
Das sind das ist ein bis ins Feinste aufgegliederte Zahlensystem, mit denen man die Erkrankungen praktisch beziffern kann oder eben auch verschlüsseln kann. Die erste Zahl, also sagen wir mal die 5, beschreibt beispielsweise eine große Erkrankungsgruppe, ich sag mal Herzkrankheiten, und je mehr Zahlen dann dahinter sind, 5.1, 5.2, 5.3, 5.222, desto weiter geht man dann in die Details, wodurch eine Erkrankung hervorgerufen wird. Der Vorteil dieser Erkrankungen ist der, dass man das sehr gut verschlüsseln kann. Das heißt, das ist also für den Datenschutz gut, weil nur die wenigsten haben zu Hause ein Buch, wo diese Zahlencodes quasi drin sind. Die existieren in der Klinik oder eben auch in den Arztpraxen. Aber das ist nichts, was frei verkäuflich ist. Und es ist auch einfacher für die Krankenkassen, wenn man jetzt nicht 3 Seiten oder 3 Zeilen lang die Diagnose aufschreiben muss, sondern eben, 5.3.4 plus 5, dann gibt man das ein und dann kommt bei den Krankenkassen dann erscheint die entsprechende Diagnose. Also es ist in erster Linie eine wichtige Geschichte für Datenschutz und in zweiter Linie wichtig für die Krankenkassen, wo es ja dann immer auch um die Bezahlung geht.
Okay, danke schön für Ihre Antwort. Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit und für Ihr wertvolles Wissen in diesem Bereich.
Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.